Robert hat es schon eingeleitet. Wir feiern heute Ewigkeitssonntag, im Volksmund auch Totensonntag genannt. Im Kirchengelände, hat Robert auch schon hingewiesen, feiern wir heute den letzten Sonntag im Jahr und haben damit diese Ewigkeit vor Augen, ehe dann nächste Woche alles neu wird, wenn wir uns kirchenkalendarisch dann in den Advent begeben und auf Weihnachten hinfiebern. Wir Christen, wir erinnern uns heute daran, dass wir Menschen auf Ewigkeit angelegt sind. Wir werden alle miteinander ewig leben. Wir werden alle sterben und dann von den Toten auferstehen und dann die Ewigkeit vor uns haben. Und all diejenigen, die an Jesus Christus glauben und was er mit seinem Tod und seiner Auferstehung für uns erworben hat und wir seine Kinder, wenn wir seine Kinder geworden sind, werden dann eines Tages in die große Welt Gottes eingehen. Wenn Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft, werden wir dann dabei sein dürfen. An dem Ort, der das pure Glück sein wird, die pure Freude und der durch und durch von der ganzen Liebe Gottes beherrscht sein wird. Ein Ort, an dem es kein Leid mehr geben wird, an dem es keinen Schmerz mehr geben wird, wo Gott mitten in unserer Mitte wohnen wird und jede Träne, die unser Leben erlebt hat, jeder Schmerz von ihm abgewaschen wird, getröstet werden wird und wir so ganz und gar mit ihm verbunden sein können. Dankeschön, Dankeschön. Wie kann man? Genau. In diesem Jahr sind einige sehr liebe Menschen von uns gegangen, die uns sozusagen vorausgegangen sind, die wir vermissen. Wir haben uns dieses Jahr verabschieden müssen von Lydia Koch, von Imke Saalhofen, von Gudrun Elftmann-Pog, von Peter Hass, Petra Lubotzky und Magdalena Blum. Und sie fehlen uns in unserer Mitte, aber wir haben die Hoffnung, dass wir sie wiedersehen werden. Eines Tages werden wir wieder mit ihnen zusammen sein. Diese Welt Gottes, dieser neue Himmel, diese Ewigkeit, die vor uns liegt, mit Jesus selbst, die ist für uns Christen nur deshalb erreichbar, weil uns Jesus Christus diese Tür zu dieser Welt Gottes aufgemacht hat. Ohne Jesus und ohne das, was er am Kreuz und Auferstehung für uns getan hat, wäre diese Welt, dieser Himmel und die neue Erde für uns völlig verschlossen. Und wir wären verdammt von dieser Welt Gottes getrennt zu leben, an einem Ort in der Ewigkeit zu leben, wo so etwas wie Liebe, Freude, Glück, Versöhnung Fremdworte sind. Wir lesen in diesen Wochen den Kolosserbrief und gucken den uns zusammen als Gemeinde an, den Paulus so rund 30 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat. Und er schreibt ihn, weil im Umfeld der Gemeinde Fragen über Jesus angebrochen sind. Das sind die gleichen Fragen, die uns heute noch beschäftigen, wenn Menschen beschäftigen, nämlich, wer war dieser Jesus? Ist er einfach nur ein tolles Vorbild gewesen, ein großer Weisheitslehrer der Menschheit? Ist er so etwas wie ein Prophet gewesen, der runterkam und was oder von Gott etwas verkündigt? Ist er ein Engelswesen gewesen, irgendwie ein Mächtiger in der Himmelswelt? Oder ist er tatsächlich der Sohn Gottes gewesen, wie er behauptete und wie andere behaupteten? Und ganz nebenbei, an dieser Frage kommt keiner von uns vorbei. Du kannst nicht Christ werden und an dieser Frage kleben bleiben. Du musst sie beantworten. Du brauchst eine Antwort auf diese Frage. Wenn du mehr wissen willst, im Alpha-Kurs ist das ein ganz großes Thema. Und dieser Kurs stellt den christlichen Glauben vor. Was könnte dafür sprechen, dass Jesus Christus tatsächlich der Sohn Gottes gewesen ist? Was könnte dafür sprechen, dass wir ihm unser Vertrauen, unseren Glauben schenken? Also in Kolossea gibt es diese Diskussion, kann Jesus wirklich der Gottessohn gewesen sein? Und dann treten auch noch Leute auf, die behaupten, geheime Lehren zu kennen, die nur Eingeweihte gehört haben, Geheimnisse zu haben, die man aber kennen muss, Sonderlehren, die sich irgendwie rumsprechen und die die Leute in Angst versetzen, verpasse ich irgendetwas, habe ich was nicht mitbekommen, gibt irgendetwas, was ich nicht weiß, was ich aber unbedingt brauche, um irgendwie Heil erleben zu können. Und Paulus, als er davon hört und das mitbekommt, schreibt eben diesen Brief und verteidigt mit allen Mitteln die Göttlichkeit Jesu und malt den Leuten Jesus vor Augen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes gewesen ist. Und er sagt eben, ey, es gibt keine Geheimlehren, keine Sonderlehren, weil das große Geheimnis ist Jesus Christus selbst und er ist offenbar geworden. Deswegen braucht ihr keine Angst haben, auch nur irgendetwas zu verpassen, weil das große Geheimnis gekannt werden kann. Ich lese euch jetzt aus den ersten beiden Kapiteln ein paar Verse und ihr dürft mal spüren, wie Paulus diesen Irrlehrern begegnet und wie er ihnen Wahrheit vor Augen hält und einer verunsicherten Gemeinde helfen möchte, standhaft zu bleiben, fest zu bleiben in dem, was sie wissen und bis hierhin gebaut haben. Es ist ein intensiver Text, hört mal rein, ab Kolosser 1, 15 und dann auch ein paar Verse aus dem zweiten Kapitel. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Springen wir zu Kapitel 2. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Vers 7, seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Soweit, was Paulus hier schreibt. Wer ist Jesus Christus? Wer ist dieser Jesus Christus, dem wir in der Lukas-Gemeinde ehren, anbeten, unser ganzes Leben auf ihn setzen? Wer ist der, der durch 2000 Jahre Kirchengeschichte verherrlicht wird? Paulus beginnt zu sagen, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Paulus sagt zunächst, was ziemlich offensichtlich ist, Gott ist unsichtbar. Wir können Gott leider nicht sehen. Keiner von uns kann sagen, da ist er oder hier ist er oder guck mal da. Gott ist unsichtbar. Er ist nicht mit unseren Sinnesorganen wahrzunehmen, deswegen ist er nicht zu erkennen. Aber zum Glück hat Gott sich für uns erkennbar gemacht, indem er Mensch wurde. Und das ist das, was wir dann ab nächste Woche ja feiern und erwarten. Er kam in seinem Sohn auf diese Welt. Jesus, der sein Ebenbild war, kam und auf einmal konnten wir ihn sehen, auf einmal konnten wir ihm zuhören, auf einmal konnten wir ihn anfassen, berühren, seine Worte sehen, konnten ihm zuschauen, wer er ist, wie er Menschen wandelt, was er sagt, wie er Gott vorstellt. Jesus ist das Abbild Gottes. Im Griechischen steht hier das Wort Icon. Wir kennen das von dem Wort Ikone. Ist ein Bild, was man anschauen kann, wo man hingucken kann, sagen kann, so ist er. So ist Gott. Deswegen kann Jesus krasse Sätze sagen wie, wer mich sieht, sieht den Vater, Johannes 14. Oder ich und der Vater, wir sind eins, Johannes 10. Oder ich tue, was ich den Vater tun sehe, Johannes 5. In Vers 19 sagt Paulus hier, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. In Jesus. In dem Sohn ist die ganze Fülle Gottes, die ganze Herrlichkeit, die ganze Macht, die ganze Majestät Gottes repräsentiert. Zwischen Jesus und dem Vater gibt es auch gar keine Konkurrenz. Der Vater freut sich, dass Jesus die ganze Fülle Gottes präsentiert. In der griechischen Philosophie war das Wort Fülle ein ganz wichtiges Wort. Denn es stand so für die Gesamtheit, für das Ganze des Göttlichen. Für das ihrer Meinung nach alles Mögliche zusammenkommen muss, damit man irgendwie davon reden kann. Weil sie sahen überall nur Abstufung, nur Ausprägung, nur kleine Erkenntnisse. Und man versuchte das so irgendwie zu einem großen Bild zusammenzusetzen. Und jetzt sagt Paulus hier etwas ungemein Freches für die. Er sagt, ihr Lieben, ihr braucht nicht weiter zu suchen nach göttlichen Wahrheiten, Erkenntnissen oder Vorstellungen, denn in Jesus wohnt die ganze Fülle, die ganze Wahrheit, die ganze Erkenntnis, die Gesamtheit all dessen, was zu wissen wäre. Er repräsentiert es zu 100%. Nichts fehlt, nichts muss man hinzufügen. Hast du Jesus, hast du alles. In Christus ist zu 100% alles repräsentiert. Er ist voll. Es gibt nichts mehr. Hast du Jesus, hast du alles. Zurück zu Vers 15. Der Sohn ist der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Wenn man das Wort Erstgeborene hier liest, dann denkt man daran, dass möglicherweise hier die zweite Person der Trinität, der Jesus also der Sohn geschaffen worden sein soll. Das ist nicht gemeint. Was auch abwegig wäre, wenn man den Rest des Textes liest. Erstgeborene meint hier schlicht, meint nicht die Reihenfolge, also dass jemand vor seinen Geschwistern geboren wurde, der vielleicht der erste von 5 Geschwistern ist, sondern meint hier den Rang und die Stellung, die der Erstgeborene in der Kultur damals hatte. Damals war die Kultur ja so geprägt, dass es eine total landwirtschaftliche Kultur war. Land zu besitzen war das Allerwichtigste damals. Land zu haben bestimmte dein Reichtum, deine Sicherheit, war deine Zukunft und auch dein Wert. Man wollte auf keinen Fall Land verlieren. Wenn Eltern das Land unter den vielen Geschwistern jetzt aufgeteilt hätten, unter den Kindern, die sie gezeugt hätten, dann wäre in jeder nächsten Generation jede Familie wieder arm gewesen, weil das bisschen Land, mit dem hätten sie nicht viel machen können. Deswegen war das Land das, was Familie auf keinen Fall verloren werden sollte. Deswegen war es damals Usus geworden, zu sagen, dass Eltern entschieden, der Erstgeborene bekommt alles, das ganze Land. Aber er ist dann verantwortlich für den kompletten Rest der Familie, für all die anderen Geschwister, die er noch so hat. Er muss sie versorgen, er muss sich kümmern, aber er bekommt es und ist damit das familiäre und wirtschaftliche Oberhaupt der ganzen Sippe. Für unsere Ohren klingt das heute mega, mega ungerecht in der damaligen Kultur, aber alles andere als abwegig. Und jetzt ist hier gemeint, Jesus ist wie vom Rang und von der Stellung wie der Erstgeborene. Er steht über allem anderen. Lesen wir weiter. Der Sohn ist der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. In der Bibel, sonst wird ganz oft in der Regel so dem Vater zugesprochen, dass er der Schöpfer und der Halter ist. Jesus Christus steht dann eher so für die Erlösungsgeschichte und der Vater und der Sohn mehr so, der die Gemeinde Gottes führt. Aber die Bibel ist durchaus komplexer und jeder hat ein bisschen auch was mit dem anderen zu tun. Der Vater ist in der Regel der die Schöpfung zugesprochen hat. Wir wissen aber schon aus dem zweiten Vers der Bibel, dass der Heilige Geist auch etwas dazu beigetragen hat. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern, heißt es. Und jetzt zeigt Paulus aber hier auch, wie zentral der Sohn an der Schöpfung beteiligt war. Durch ihn wurde alles erschaffen. Himmel und Erde, das Sichtbare, Unsichtbare, Mächte, Gewalten. Jesus steht über allem, weil ohne ihn gäbe es sie gar nicht. Ohne ihn wäre alles gar nicht. Jesus kann man gar nicht vergleichen, weil alles andere nur das Erschaffen ist, was er selber erschaffen hat. Paulus fährt fort, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Wieder so gigantische Worte. Nicht nur, dass Jesus der Schöpfer allen Lebens ist, sondern ist auch noch der Grund und das Ziel, auf den alles zuläuft, von dem alles am Ende ankommt. Dieser Vers beantwortet mal wie ganz nebenbei so die größten existenziellen Fragen, die uns Menschen so beschäftigen, nämlich, woher komme ich und warum bin ich eigentlich hier? Warum in der Welt lebe ich eigentlich und für was lebe ich eigentlich? Und der Vers sagt, ey, du bist hier, weil du einen Schöpfer hast, weil du gewollt wurdest, weil sich jemand dich erdacht hat, weil dich jemand platziert hat in der Geschichte dieser Welt. Und du lebst, weil du auf jemand ausgerichtet bist, weil du ein Ziel hast. Und wenn du dieses Ziel kennst und mit diesem Ziel verbunden bist, dein Leben Sinn und Bestimmung und Berufung findet. Du bist nicht hier, um deine Zeit abzusitzen. Du bist nicht hier, um irgendwie abzuwarten, sondern du hast Ziel und Berufung, wenn du mit Jesus zusammen lebst und für ihn diese Welt mit ihm gestaltest. Du bist gewollt und du hast Sinn. Du bist geliebt und jemand hat Gedanken über dein Leben. Mal ganz eben streift ihr so große Fragen. Man wünscht sich jetzt Paulus auch mal ein bisschen vom Gas runtergehen, aber Paulus bleibt voll im fünften Gang. Vers 17. Er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Er war vor allem da. Paulus möchte sagen, Jesus war schon immer da. Er war ewig. Jesus wurde nie geschaffen. Er war einfach schon immer da. Und alles besteht durch ihn, meint, alles existiert nur, weil Jesus es eben am Leben hält. Auch Jesus ist schöpferisch aktiv. Auch Jesus hält diese Welt in seiner Hand und sie existiert, weil er nach wie vor möchte, dass sie existiert. Sollte Gott wollen, dass diese Welt nicht mehr existiert, sollte er das entscheiden, dann würde sie auch nicht mehr existieren. Er hält sie am Leben. Und das ist total konkret. Der Wechsel von Tag und Nacht, die vier Jahreszeiten, Blühen, Verwelken, Saat und Ernte, Sonne, Regen. Alles besteht, weil Jesus es wirkt. Jetzt wollen wir natürlich protestieren und sagen, naja, aber wir kennen doch die Wissenschaft und die Naturgesetze und so weiter. Natürlich. Und die gibt es auch. Und Jesus benutzt sie auch. Er hat sie auch geschaffen. Er ist der Herr des Ganzen. Aber er hält alles zusammen. Vers 18. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Jetzt kommt er auf die Kirche zu sprechen, auf die Menschen, die Gott besonders liebt, seine Herde, seine Familie, seine Kinder. Und er sagt, Gott ist das Haupt seiner Kirche. Er ist ihr Kopf. Der Leib wird ja vom Kopf gesteuert. Und Jesus ist derjenige, der seine Kirche führt. Jesus ist der, der seine Kirche zusammenhält, der ihr Anweisung gibt, der die Glieder zusammenfügt. Er ist auch derjenige, der die Einheit stiftet, dass der Körper zusammenbleiben kann, dass er überhaupt funktionieren kann. Und das gilt natürlich für alle Kirchen in dieser Welt. Wobei wir jetzt auch wissen, dass nicht überall Kirche drin ist, wo Kirche draufsteht. Aber Jesus ist in der Gesamtheit der Kopf, das Haupt aller Gläubigen, der Familie dieser Welt. Und konkret ist er auch der Kopf und das Haupt der Lukas-Gemeinde. Er ist unser Oberhirte. Er ist derjenige, der uns verbindet und der uns zusammenfügt und uns zusammenhält. Würde Jesus nicht mehr sein, warum sollten wir uns zusammen treffen? Er ist derjenige, der uns verbindet, der uns zusammenhält, um den wir uns herum treffen und der uns lenkt und leitet. Nächster Vers. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn auch Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Jetzt wissen die in der Bibel lesen, dass Jesus gar nicht der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Es gab schon andere, die von den Toten auferweckt worden sind. Aber hier ist eben ganz wichtig, dass er sagt, er ist der Erste, der von den Toten auferstand im Sinne der neuen Schöpfung. Erinnert euch, Jesus ist auferstanden und er begegnet den Jüngern, aber er hat schon einen Geistleib. Er hat irgendwie noch einen Körper. Er ist auch zu erkennen, man kann mit ihm reden. Aber er ist schon Teil der neuen Schöpfung. Alle anderen, die bis hierhin von den Toten auferstanden waren, hatten immer noch normale menschliche Körper, die dann auch wieder vergangen sind und irgendwann gestorben sind. Jesus ist sozusagen nach der neuen Idee der neuen Schöpfung der Erste, der von den Toten auferstanden ist und dementsprechend lebt, wie wir es auch einmal alle haben werden. Und man merkt ja, wie Paulus ihn promoten möchte, wie der Vater ihn promoten möchte. Er ist wirklich der Erste in allem. Nicht nur der Erstgeborene, auch der Erste der neuen Schöpfung und so weiter. Springen wir ins zweite Kapitel. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Man merkt, wie er zu den Gemeindemitgliedern spricht, die hier verunsichert sind, die auf einmal mit irgendwelchen Leuten zu tun haben, die sagen, ey, ich habe etwas, das weiß keiner und das ist nur für Eingeweihte und willst du es auch wissen, willst du dazu stoßen, aber pssst, sag's niemanden. Und welche Sonderlehren. Und Paulus sagt hier ganz locker, ey ihr Lieben, es gibt nur ein Geheimnis. Es gibt nur ein riesiges Geheimnis. Und wenn du das kennst, hast du alles. Du brauchst nicht mehr wissen, brauchst keine Sorge haben vor Sonderlehren, für kleine Geschichten, die irgendwelche Leute sich ausdenken, für irgendwelche geheimen Dinge, von denen Leuten reden sollen. Jesus ist das Geheimnis und es ist offenbar worden. Jeder kann es kennen, jeder darf es kennen. Und wenn du Jesus hast, mach dir keine Sorgen. Du hast alles. Vor ein paar Jahren hat er dieses Buch von Dan Brown für Aufruhr gesorgt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der da alle möglichen Codes-Geschichten macht. Ich habe die auch alle gelesen mit Begeisterung, hat mir Spaß gemacht. Aber bei ihm ist ja auch so der Anspruch, dass er entschlüsselt, was in der katholischen Kirche damals alles verborgen worden ist. Und wenn du ihm glaubst, dann bist du jetzt eingeweiht in die Geheimnisse und so. Und ich lese das und ich lache darüber, weil ich glaube, Dan, du solltest lieber die Bibel lesen, das Neue Testament, da gibt es echt viele verschiedene Autoren, die viel über Jesus waren, die Augenzeugen waren, die dabei in der Geschichte dabei waren. Du kannst ihm ruhig Glauben schenken. Du kannst Jesus ruhig Glauben schenken. Du brauchst dich solche Bücher nicht verwirren lassen, weil Jesus ist offenbart worden und er ist im Neuen Testament bezeugt. Und du kannst ihm deinen Glauben schenken. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Lesen wir den letzten Vers, Vers 7. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Ich glaube, was Paulus sich wünscht, ist, dass wir Jesus Christus glauben, wer er ist. Dass du Jesus Christus glaubst, wer er ist. Dass du innerlich sagst, ja, der Christus, den Paulus hier beschreibt, das will ich glauben. Jesus darf Gott sein. Er darf der Erste unter allen sein. Und ich will das nicht bezweifeln, ich will diesen Jesus nicht klein machen, ich möchte mich zu meinem Buddy machen. Er darf Gott sein und bleiben. Das Zweite, glaube ich, was Paulus sich wünschen würde, ist, dass wir nicht vergessen, über diesen Jesus zu staunen. Normalerweise frage ich immer, was können wir mitnehmen und anwenden für unser Leben? Was heißt das für mich persönlich? Was heißt es für meine Ehe, die Kindererziehung, die Arbeit, in der wir stehen? Aber ich dachte, wenn ich das jetzt mache, dann zwänge ich den gigantischen Jesus in unser kleines Leben rein. Und ich finde, das darf man bei so einem Text nicht machen. Die Frage ist nicht, wie kriege ich diesen kleinen Jesus, großen Jesus in mein kleines Leben, sondern wie verändere ich mich, dass ich mit diesem gigantischen Jesus irgendwie klarkomme, oder? Und das Erste, was wir müssen, glaube ich, wieder staunen zu sagen, schaut mal, wer Jesus ist. Jesus ist nicht nur mein Freund, nicht nur mein Buddy, nicht nur mein Begleiter, alles ist er auch. Aber er ist Gott. Er ist Gott. Ist der Herr über Tod und Leben, über das Sichtbare, über das Unsichtbare, ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Mit dem bin ich verbunden. Und zuletzt sagt Paulus hier, für das, was er euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Wir feiern heute Ewigkeitssonntag. Du und ich, wenn wir an Jesus Christus glauben, wir wissen, dass das Beste noch kommt. Dass das Schönste noch kommt. Was immer wir bisher Großartiges erlebt haben, wird nichts, aber auch gar nichts im Vergleich sein dessen, was uns noch erwartet. Und die Zeit auf unserer Erde ist kurz im Vergleich zu der Ewigkeit, die auf uns wartet. Wir werden eines Tages in die Welt Gottes eintreten und es wird ein Ort des größten Glücks, der größten Freude sein, ein Ort der Liebe, wie wir uns es nicht vorstellen können. Und du bist eingeladen, du darfst dabei sein, weil Jesus ist, wer er ist und dir die Tür aufgeschlossen hat. Und alles, was er möchte, ist, dass du ihm glaubst, wer er ist und was er für dich getan hat. Und das ist der Grund, ihm zu danken, zu staunen und ihm zu glauben, wer sagt, wer er ist. Vielleicht kannst du in einer ruhigen Minute an diesem Sonntag einmal zu dir selber sagen, das Beste kommt noch, das Schönste steht noch aus. Und daran will ich mein Herz hängen. Daran will ich mein Herz hängen. Amen. Ich bete noch. Jesus, diese Worte sind so mächtig und sie sind so größer als wir selbst und wir können sie gar nicht richtig verstehen. Wir ahnen nur die Bedeutung dieser Worte. Aber was wir verstehen ist, dass es das Größte ist, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns den Glauben geschenkt hast, dass wir dir vertrauen dürfen. Und dass wir eine Ewigkeit bei dir haben und dass sie ja, alles sprengt, was wir bisher gesehen und erlebt haben. Und ich danke dir, dass unsere Zukunft großartig sein wird und dass du uns eingeladen hast und dass du sie uns aufgemacht hast. Und bitte schenk doch, dass wir in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche staunen über das, wer du bist und uns nicht so einnehmen vom Alltag einnehmen lassen, sondern immer wieder staunen über deine Größe und was da noch kommt und was du für uns getan hast. Bitte, Jesus, hilf uns dabei. Amen.